jetzt kommt, wisst ihr bestimmt.
Der Podcast von Thomas und Thomas.
Nein.
Na gut, der von Maurer und Schick.
Der satirische Nachrichtenpodcast der kleinen Zeitung.
Servus Thomas.
Servus Thomas.
Und sehr liebe Zuhörer, Person bei Maurer und Schick, dem satirischen Nachrichtenpodcast der kleinen Zeitung, wo der fantastische Kabarettist Thomas Maurer und meiner einer, Thomas Schick von der kleinen Zeitung, jede Woche über die wichtigsten Nachrichten, die wichtigsten Ereignisse sprechen, und zwar in einer Art und Weise, damit Sie sagen können, ja, die Welt ist zwar schlimm, aber ich habe trotzdem was zu lachen. Und nachdem uns in der letzten Woche ein paar Leute geschrieben haben, dass die Welt ja echt schlimm ist und wir sie aber mit unserer Art der Präsentation in der vergangenen Woche offenbar noch ein bisschen schlechter und schlimmer gemacht haben, haben wir uns in dieser Woche gedacht, bei all dem, was ansteht, müssen wir uns, oder vielmehr ich, weil ich bin ja immer der miese Petra in der ganzen Episode hier, muss ich für noch einmal kabarettistische Verstärkung sorgen, für noch einmal einen Humorverstärker in diesem Podcast sorgen, und deswegen habe ich mir einen Menschen eingeladen, den ich nicht nur als Kollegen oder nennen wir es mal so Teilzeitkollegen bei der kleinen Zeitung unglaublich schätze, sondern er ist ein Analyst der südösterreichischen Seele. Er war schon quasi auf jeder Sauferei für die kleine Zeitung als Sonderreporter mit dabei, ist als Kabarettist auf den Bühnen dieses Landes eine hervorragende Nummer. Falls Sie in der Weihnachtszeit noch nichts vorhaben, sein Weihnachtsprogramm, das wird es wirklich in sich haben, ist Schauspieler an der Grazer Oper, ist ein Musiker, ist auch noch obendrein ein liebevoller Jungvater.
Ja, ungewöhnlich genug ein Kabarettist, der sein Instrument beherrscht.
Ja, mehr als eins muss man auch noch dazu sagen. Er kann Schlagzeug spielen, er kann Klavier spielen, und zwar so richtig Klavier spielen. Also ein bisschen mehr als die Ode an die Freude. Und einen Namen hat er auch noch. Michael Großschüttel. Sehr's, lieber Michi.
Sehr's. Vielen Dank für die Einladung. Und ich darf jetzt ein einmal gesagtes und zweimal gemeintes Sehr's, Thomas, zurückgeben.
Bist narrisch, Thomas? Der hat sich vorbereitet. Hast du das gemerkt? Der Satz war sicherlich...
Das ist der erste Satz, der noch immer aufgeschrieben. Dann geht es ein bisschen
leichter. Er geht sehr, sehr ökonomisch mit seinen Worten um. Das kann man ja uns nicht nachmachen.
Na, aber ich habe mir gedacht, ich bereite mich jetzt wirklich vor. Zum einen, weil ich auch wahnsinnig aufgeregt bin und eine Riesenfreude habe, dass ihr mich eingeladen habt, weil ich ja auch zuhörende Person der ersten Stunde bin, wenn man so möchte. Und ich habe meine Wohnung, na gut, ich habe es nicht aufgeräumt, aber zumindest ein frisch gewaschenes und nicht gebügeltes Leintuch hinkängt. Ich hoffe, es Klebebandel heute.
Hast du die letzte Episode auch so niederschmetternd gefunden? Ich weiß gar nicht mehr, was haben wir ein Schlimmes gesagt oder besprochen?
Ich fand ich eigentlich nicht, nein. Ich fand das nicht so niederschmetternd.
Ich weiß eigentlich auch nicht mehr, was wir geredet haben. Dadurch, dass wir mit Thomas inzwischen zwei Sommerepisoden aufgezeichnet haben, ist es für mich jetzt schon ein bisschen in weitere Ferne gerückt. Aber ja, die E-Mails habe ich halt noch vor mir. Aber machen Sie es nichts draus. Es wird wirklich unterhaltsam. Und vor allem, sollten Sie eine jener zuhörenden Personen sein, die auf Spotify uns folgt, wechseln Sie vielleicht und sind es eine zuschauende Person. Denn der Michi hat da noch einen Show-Effekt eingebaut. Er hat nicht nur ein Leintuch nicht gebügelt, sondern er hat sich auch noch eine Lichtanlage reingestellt. Und jedes Mal, wenn wir dann über eine andere Partei, weil wir ja ein bisschen über die Grazer Wahl sprechen, ansprechen werden, dann wird da auch ein Show-Effekt auftreten, und wenn wir über die FPÖ reden, dann wird es erstaunlicherweise in Michis seinem Umfeld.
Achso, du bist blau, Homke.
In dem Fall blau natürlich bei der FPÖ.
Ja. Hast du zwei verschiedene Rot für die Sozialdemokratie und für die KPÖ?
Selbstverständlich. Also ich kann das einmal da durchschalten. Wir können überall stehen bleiben, wo wir wollen. Schau, da wäre sogar noch ein anderes Blau, das ist ein bisschen heller.
Das müsste ich jetzt auch so. Hat die SPÖ vorübergehend orange gehabt, weil es moderner war, aber sind sie dann wieder zurückgegangen.
Oh, das ist ein schönes Blau, schau.
Hat dann der Heider, weil es herrenlos war, fürs Bezö gecovert. Warte, Entschuldigung, ich muss kurz, das ist meine Mutter, der muss ich kurz sagen, dass ich zurückrufe, sonst.
Hallo. Leider ja, ich rufe dich dann gleich zurück. Ja, ich hätte auch dran sollen. Ich melde mich nachher, ja? Gut, ciao.
Weil das leicht vorwurfsvolle stört dich, kommt eh immer, aber heute stimmt's einmal.
Ich frage mich, ob das jetzt schon zu lang entfernt ist, dass ich sagen könnte, für die SPÖ braucht man unter Umständen eh kein zweites Rot, weil denen gehen die Lichter aus. Der wäre vor eineinhalb Minuten besser gekommen.
Aber wir schneiden das.
Richtig.
Nein, ich habe jetzt auch deine Mama drin gelassen.
Ah, na gut. Ah, okay.
Ja, Darf ich an dieser Stelle vielleicht dann auch meine Eltern grüßen, bevor wir dann ins erste Thema gehen? Dankeschön.
Ich möchte auch deine Eltern an dieser Stelle grüßen und die von Thomas Schick ebenfalls.
Und jetzt wird's richtig, richtig, naja.
Wenn ich schon zwei professionelle Humorarbeiter da bei mir in diesem Studio sitzen habe, möchte ich mit euch beiden jetzt mal ganz kurz eine Redaktionskonferenz machen, die mir seit der vergangenen Woche am Donnerstag ein bisschen am Herzen liegt. Ich bin da spät des Abends in ein Grazer Hotelzimmer rein, habe die Zimmertürkarte, die dann halt auch den Strom anwirft, reingesteckt und plötzlich wie von Geisterhand geht der Fernseher an. Es war die ARD, die aus irgendwelchen Gründen da einfach losgegangen ist und dann habe ich mir das Ganze mal angeschaut, weil ich noch die Fernbedienung gesucht habe und habe gesehen, aha, es läuft diese berühmte Sendung Nur im Ersten. Für all jene, denen ich es zu schlampig ausgesprochen habe, das Nur hat ein H drinnen, bezieht sich auf den Kabarettisten Dieter Nur, der da halt so andere Menschen auch leitet und einleitet und dazwischen aber irgendwie Übergangsjokes machst. Und da hat er zum Beispiel mal erzählt, na, er würde so gern des Nächtens über Freilandstraßen voll schnell drüber fahren, weil ihm das ein absolutes Anliegen ist, wenn da eh niemand ist, dass er sich dann nicht an Geschwindigkeitsbegrenzungen halten muss. Und das fände er ganz wichtig. Wir haben des Öfteren in der kleinen Zeitung leider die Berichterstattungen, dass es halt zu Unfällen kommt, auch des Nächtens, auch weil Menschen zum Beispiel an solchen Straßen dann irgendwie von einem Volksfestel heimgehen und dann auf tragischste Art und Weise zu Schaden kommen oder vielleicht sogar verunfallen und versterben. Hab das überhaupt nicht nachvollziehen können, warum da jemand lacht, wenn man auch nur eine Sekunde nachdenken würde. Dann kam es allerdings noch tiefer und dann erzählte er so irgendwie einen Joke über Femizide, wo er gemeint hat, naja, die Frauen sollten die Männer etwas besser kennenlernen, bevor es mit ihnen ins Bett gehen, dann würden sie weniger oft ermordet werden. Ich habe mir sehr schwer getan, damit da auch nur irgendwie die Humorkonstruktion dahinter zu verstehen, haben mir auch sehr schwer getan mit dem Publikum, das darüber gelacht hat, muss ich gestehen. Möchte aber jetzt an euch beide, die ja Teilzeit für die kleine Zeitung beschäftigt seid, ganz kurz die Frage richten, ist das ein Joke-Level, das ihr auch machen möchtet, weil dann könnten wir das unter Umständen beenden oder sind wir uns da eh einig, dass es jetzt nicht so witzig ist, wie das Publikum das ja nur empfunden hat?
Bin ich eher bei dir. Also es ist Nur hat sich von einem soliden Unterhaltungshandwerker in so etwas wie die, was man dann immer so gerne, die Stimme der schweigenden Mehrheit, also einen Suderanten über alle Themen, die man aus der Bildzeitung und ähnlichen Dingen kennt, also Autofahren ist super, Klimaschützer sind blöd. Und es ist eigentlich, finde ich, mittlerweile hat er sich so ein treues Publikum erarbeitet, dass er sich auch die Mühe, Pointen zu konstruieren, schenkt. Also es ist in aller Regel Gesinnungsapplaus, der ihm entgegenschlägt. Und das ist in dem Fall besonders unerfreulich. Ja? Weil ich glaube, wir kennen alle das Phänomen, wo man über irgendeinen grauslichen oder sonst irgendwie den eigenen ethischen Standards nicht entsprechend Witz einfach lachen muss, weil man die Pointe nicht kommen sieht oder weil es irgendwie so derb ist, das anreißt. In dem Fall war es ja nicht einmal eine Pointe und es ist trotzdem von einem ganz offenbar einverstandenen Publikum akklamiert worden. Und da, ich habe es nicht live gesehen, sondern dann nachgeschaut, als ich davon hörte. Und ich habe mir jetzt persönlich von der Dieter Nuhr-Sendung nicht sehr viel erwartet im Sinne Fackelträger der Aufklärung. Aber das hätte ich mir echt auch nicht gedacht.
Ja, also da gehe ich mit euch beiden völlig konform. Ich finde auch, der Dieter Nuhr ist, wie sagt man das, vielleicht mittlerweile ein bisschen zum Mario Barth der Leute geworden, die lieber die Welt als die Bild lesen. Und ich weiß aber auch,
es kommt ja beides aus dem gleichen Stall.
Ja, aber ich habe irgendwo auch gelesen, er wäre der Mario Barth für die Leute mit Matura. Aber das, ich zitiere hier wild herum. Ich glaube, also es gibt viele Themen, über die man Witze machen kann. Es gibt manche, über die es einfach nicht geht. So sehe ich das zumindest. Und ich weiß aber nicht, ob in diesem Studio, weil du gesagt hast, er schenkt sich mittlerweile die Mühe, Pointen zu konstruieren, ob es vielleicht in diesem Studio nicht wie nach amerikanischem Vorbild so Schilder gibt, wo dann Applaus draufsteht oder Lachen. Vielleicht befeuert das Ganze das ja noch zusätzlich.
Ich war vor vielen Jahren einmal, muss ich gestehen, in der Sendung, wie man das als entweder war es damals noch nicht so arg oder ich habe es nicht gemerkt. Aber nachdem ich sozusagen ins Publikum geschaut habe, könnte ich nicht sagen, ob da Schild dran draufsteht, lachen. Kann ich auch als Augenzeuge leider nicht weiterhelfen.
Na gut. Redaktionssitzung abgeschlossen, Verträge verlängert, wir können rein in das nächste Thema gehen.
Radio Heavy Match.
Wenn man über die Grazwahl redet, gibt es eigentlich immer zwei Themen, die ordentlich zu beschäftigen haben, die Leute. Die KPÖ und die FPÖ, die einen werden international aufschlagen, die anderen sollten eigentlich mit all dem, was sie tun oder unterlassen, international aufschlagen. Fangen wir trotzdem mal ein bisschen mit dem Naheliegenden an, mit der KPÖ. Hin oder her, es wird ja darauf hinauslaufen, dass LKK diese Wahl wieder gewinnen wird. In dem Fall, muss man allerdings dazu sagen, wird es ein bisschen weniger überraschend sein als beim letzten Mal. Ich kann mich noch gut daran erinnern, ich habe damals einen sehr, sehr langen Livestream moderiert und wir haben davor nur testweise mal durchgespielt, was passiert, wenn Sigi Nagel haushoch verlieren würde. Wir wollten uns nämlich einfach so dieses spontane Element erhalten, weil der Nagel eh gewinnen wird, haben wir gedacht, und produzieren jetzt mal so für Mikro, Kamera, Lichttest etwas, was bis zu einem gewissen Grad schwer anzunehmen war. War dann doch etwas irritierend, dass man diese Sachen, die man eigentlich für den Schnittplatz unter Anführungszeichen produziert hatten, dann doch live zu hören bekamen. Diesmal glaube ich tatsächlich, dass LKK gewinnen wird. Michi, du lebst ja in Graz, du lebst mit Graz, du leidest vielleicht auch manchmal mit Graz. Erzähl einmal, was hast du eigentlich als Jungvater von der LKK bekommen? Ist das da so mein erstes Manifest oder so irgendwas? Was teilt man da aus?
Nö, das waren ja die großen Befürchtungen, dass sich vieles ändern wird in Graz und dass man dann zum Beispiel, es gibt ja von der Stadt Graz zum Beispiel Bücher, die man geschenkt kriegt, wenn Kinder auf die Welt kommen, dass man dann quasi die Auswahl hätte, entweder das Kapital zu nehmen oder das Kommunistische Manifest, aber das ist erstaunlicherweise nicht passiert. Wir müssen auch nicht mit Hammer und Sichel essen. Also es ist, ich leide manchmal mit Graz, aber hauptsächlich, glaube ich, mit Sturm. Und unter der Hitze im Moment.
Aber es ist der Stalinismus ist nicht ausgebrochen, wie er vielerorts prognostiziert
wurde. Nein, hätte ich jetzt nicht so das Gefühl. Nein, also zumindest nicht bei uns daheim.
Ja, es ist ja auch, wenn ich mich richtig erinnere, sind ja die Wahlergebnisse in Graz auch relativ klar geografisch praktisch durch die Mur getrennt. Ist es immer noch so, dass praktisch so wie es Cisdanubien, Transdanubien gibt es, also das was wäre es, Cis-Muranien und Transmuranien, wobei es nicht weiß, in welche Richtung in der Steiermark Cis und in welche Trans wer. Wurscht, aber jedenfalls scheint es auf den beiden Murseiten politisch extrem unterschiedlich auszuschauen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Außer ihr redet am Plätzchen, dann bitte stutzt mich zurecht.
Ich weiß nicht genau, wie es bei der letzten Grazwahl oder generell bei den Grazwahlen davor ausgeschaut hat. Ich weiß nur, dass sich die Landeswahlen immer sehr unterscheiden von den Grazer Stadtwahlen dann direkt. Weil zum Beispiel in der Stadt die FPÖ jetzt nicht so gut abgeschnitten hat beim letzten Mal, wie sie das dann im Land getan hat und das wahrscheinlich auch diesmal, sollte man den Umfragen trauen, nicht tun wird. Wobei die Umfragen, das wissen wir seit der letzten Grazwahl, auf die kannst du den Graz eh nicht verlassen. Aber schauen wir mal, ich glaube, es wird darauf ankommen, wer am besten seine Wählerschaft motivieren kann, zur Wahlurne oder zur Wahlkarte zu schreiten. Und es wird auch darauf ankommen, was wir für Wahlbeteiligung haben. Ich glaube, beim letzten Mal waren es 54% und bei der Wahl davor noch 57%, also Tendenz eher sinkend.
Also das Volk, es war ja gerade auch ein Volksbegehren, das man ausfüllen konnte, das ich glaube zumindest bei Nationalratswahlen wieder die Wahlpflicht gefordert hat, aber das hat, glaube ich, irgendwelche 30.000, 40.000 Unterschriften nur eingeheimst. Das heißt, das wird jetzt spielt für die Grazwahl definitiv keine Rolle, sogar wenn sie im Parlament andere Behandlung erfahren sollte, außer, ja, das war, das lesen wir jetzt vor, wieder schauen.
Ja, ich halte es ja nicht einmal für die schlechteste Idee, dass man wieder Wahlpflicht einführen, muss ich ganz ehrlich sagen, also da die Leute und sie damit auseinandersetzen, was eigentlich mit ihrem Steuergeld passiert, wer sie regiert. Ich hielte das nicht für so verkehrt. Aber wer bin ich? Ich meine, der Bildungsminister will ja ohnehin ein Fach politische Bildung in der Schule einführen. Also das könnte ja durchaus miteinander korrespondieren, dass die Leute mal damit befassen.
Das finde ich aber wieder wo spannend.
Am Schluss haben wir dann womöglich wieder Alkoholverbot am Wahltag, so wie früher. Nein, was? Ne?
Nur bis zur Stimmabgabe.
Oder man muss dann in diesem Schulfach würde dann wahrscheinlich Wahlwahrheit oder Pflicht gespielt werden. Das wäre ja auch nur ein Vorschlag.
Du, Michi, hast du eigentlich auch jemals als mittelloser Künstler, der du früher mal warst, bevor du bei uns angefangen hast, von der LKK so irgendwie was nebenbei bekommen? Weil sie hat ja schon tatsächlich, und das ist jetzt keine Lüge und keine politische Erzählung, sondern das ist nachvollziehbar und nachrechenbar, Millionenwerte von ihren politischen Gehältern gesponsert, gespendet in ihrem Leben an bedürftige Legazer? Oder geht das dann an andere Leute? Weil man hört ja auch immer wieder den Vorwurf, sie gibt gern das Geld aus, aber sie möchte nicht für Strukturen sorgen, die dann tatsächlich die soziale Hängematte hin zu einem Trampolin formen, um jetzt da politisches Framing einzubringen, das wir eh viel zu selten haben in dem Podcast.
Ja, also ich habe Zeit meines Lebens da noch kein Geld bekommen, nein.
Hat sie wenigstens ein Ticket gekauft bei dir?
Na, glaube ich auch nicht. Ich habe sie mal interviewt beim Aufsteirern, wo sie mal erklärt hat, warum sie kein Dirndl anhat. Aber ich glaube, mehr Berührungspunkte habe ich mit der Frau K. im Persönlichen noch nicht gehabt.
Und da muss ich Vivienne Westwood zitieren, die gesagt hat, jede Frau schaut in einem Dirndl besser aus. Glaubt man gar nicht, aber hat die Vivienne Westwood gesagt.
Und das bringt uns dann natürlich auch gleich zur FPÖ, die ja auch grundsätzlich findet, dass ja viele Frauen Dirndl tragen sollen oder ausschließlich Dirndl tragen sollen. Auch Conchita Wurst kann natürlich ein Dirndl tragen, haben wir da jetzt irgendwann mal auf diesen KI-generierten.
War unlängst plakatiert, ja.
Ja. Aber das ist ja dann trotzdem nicht der Markenkern der Grazer FPÖ. Die hat einen Finanzskandal um sich liegen. Die hat jetzt auch wieder zwei Leute mit Funktionsverboten, sagen wir mal, aus ihrer Partei ein bisschen rausdrängen müssen. Sie stehen zwar noch immer auf der wählbaren, unter Anführungszeichen, Liste für den Gemeinderatswahl. Allerdings eben ist gesagt worden, na, die haben so viel in ihren Chatgruppen hin und her geschrieben, das ist echt schon so rechtsextrem, da wird jetzt ermittelt, jetzt sollten wir uns von denen ein bisschen trennen. Umgekehrt gibt es dann auch noch den Vorwurf an den Stadtparteiobmann Axel Kassiger, dass er in seiner Einfahrt eine Rune einbetoniert bzw. eingepflastert hätte. Also nicht er persönlich, der wird nicht gepflastert haben, dafür hat er viel zu viel studiert in seinem Leben, dass er so handwerklich auch noch Begabung entfalten hätte können nebenbei. Aber die haben ja eigentlich auch multiple Probleme und es scheint so, als würden diesmal diese Probleme, vielleicht nicht unmittelbar die Probleme, aber eben die Stärke der Gegner dazu führen, dass die FPÖ mal nicht eine Wahl gewinnt, auch wenn sie gerade alles am Dampfen hat.
Also ja, eigentlich war das ja bisher immer der Wahlturbo, weil ja, glaube ich, doch weite Teile des FPÖ-Stammwählerkerns das ein bisschen sehen, wie Fußballfans alter Schule gibt's ja fast nimmer, wo grundsätzlich die eigene Mannschaft recht hat. Also wenn der eigene Mittelstürmer den gegnerischen Goalie in die Goschen tritt und der Schiedsrichter pfeift, dann ist der Schiedsrichter ein Drecksau und man wird herausfinden, wo sein Auto steht. Ich glaube, ein bisschen so ist da die Loyalität. Und ich meine, es war beim letzten Mal, war ja, wenn ich mich richtig erinnere, auch noch Kinderporno und Meth-Kochen im Umfeld. Das hat man diesmal, glaube ich, offenbar bisher ausgelassen. Aber so die, also ein paar Einzelfälle zum Drüberstreuen, das ist dann, glaube ich, doch obligat fast. Also weil man doch irgendwie, vielleicht ist es auch der Markenkern. Also ich weiß nicht, vielleicht wird es dann auch vorbereitet und dann fliegt es kurz vor der Wahl aus und dann kann man sagen, na typisch, kurz vor der Wahl, da weiß man ja, aus welcher Richtung das kommt und dann denken sie wieder, boah, jetzt erst recht. Also mal schauen, wie es ausgeht.
Ja, unbenommen, wobei ich ja finde, man müsste einige dieser Probleme vielleicht viel offensiver auch im Wahlkampf tackeln, jetzt auch aus der Partei heraus gesehen. Also über die Finanzen sagt der Herr Apfelknapp, der Spitzenkandidat, ja eigentlich immer, sie sind so klar wie ein steirischer Gebirgssee, seit er übernommen hat. Ich finde aber, das hätte man durchaus noch weiter treiben können.
Steirische Gebirgsseen, die so gekippt sind wie der Reflecting Pool.
Ich glaube, aber gibt der Erderwärmung noch 2-3 Jährchen, dann haben wir es vielleicht. Der grüne See heißt nicht umsonst grüner See. Na, aber das, um auf mein Thema zurückzukommen, was ich eigentlich sagen wollte, ihm schwebt ja auch vor, also er ist ja scheinbar sehr naturverbunden, ein Murarium zu gründen, also ein kleines Naturmuseum, wo quasi dargestellt wird, was es in der Mur alles gibt. Und darüber hinaus habe ich auf ihrer Homepage noch herausgefunden, dass er mehrere Hobbys hat. Er ist sehr sportbegeistert, aber was mich am meisten erstaunt hat, er ist großer Fan des, und jetzt muss ich aufpassen, dass ich sehr genau artikuliere, großer Fan des Goldwaschens. Er war auch auf einer Goldwasch-Weltmeisterschaft einmal, und in weiterer Folge habe ich dann herausgefunden, dass es in Graz tatsächlich einen Goldwasch-Weltmeister gegeben hat und es Gold in der Mur gibt. Also ich finde, das kennt man ja einfach, wenn man das schon tackelt, dieses Feld, dann könnte man doch zum kollektiven Goldwaschen an der Mur einladen. Man hätte was für den Breitensport getan und könnte alles ins Murarium stellen.
Das und man könnte vielleicht auch, wenn man es nur mit Parteimitgliedern macht, die Parteifinanzen wieder sanieren. Also in diesem Zusammenhang wäre vielleicht auch eine Flussperlenzucht im Murarium anzudenken.
Klingt alles interessant, aber ich stelle jetzt einfach mal die provokante Frage. Michael, meinst du oder auch Thomas du, dass der Apfelknapp nach der Wahl überhaupt noch eine Rolle spielen wird? Also ich bin das vorige Mal mit dem Auto in Graz reingefahren und auf der Autobahn, was definitiv noch nicht Grazer Stadtgebiet war, war er schon plakatiert. Da habe ich mir auch gedacht, okay, ist ein interessanter Ort, um ihn zu plakatieren, weil da kommen so viele Grazer jetzt mit dem Auto vermutlich nicht vorbei, weil das halt einfach die falsche Einfahrtsschneise ist. In der Stadt selber habe ich dann nur den Mario Kunasek an einer Stelle plakatiert gesehen. Also ich glaube, Michi, dir habe ich es mal erklärt, dort in Richtung Mur runter beim Puff obendrauf auf dem anderen Gebäude. Und ihn nirgendwo. Kann sein, dass ich vielleicht irgendwie zu blind durch die Landschaft gelaufen bin am Freitag in der Früh, aber mir ist er nirgendwo aufgefallen. Und deswegen frage ich mich, haben die ihn vielleicht gar nicht plakatiert, weil er hinterher dann eh schon wieder irgendwo in der Versenkung verschwinden wird?
Nein, doch, also er ist schon plakatiert.
Die Plakate wurden ja so oder so weggehauen. Ich muss sagen, also zumindest, also Apfelknab ist jetzt zumindest da vom, ich merke mal den Namen, eine gute Wahl, weil wenn er jetzt Meier oder Huber heißt, hat man schneller vergessen. Apfelknab ist doch etwas, was hängen bleibt. Und jetzt habe ich nur kurz gedacht, aber vielleicht weit hergeholt, aber wenn Gold waschen, ich glaube, es wäre dann ein bisschen was anderes, weil einer der großen Hits von Ye oder früher Kanye West war ja Golddigger. Und auch dieser Musiker ist ja inhaltlich mit ein paar Einzelfällen aufgetreten. Vielleicht gibt es irgendeine tiefenpsychologische Verbindung zwischen Gold schürfen, Gold waschen und einer Neigung zu ideologischen Hopperlas.
Naja, zum Thema Gold schürfen wäre mir dann nur eingefallen, sollten sie die KPÖ wirklich ablösen, dann wäre es vielleicht wieder ein bisschen mehr wilder Westen statt kalter Osten, was uns dann weiß ich auch nicht wohin bringt.
Michael, ich würde sagen, wechseln wir mal in die Parteifarbe von der ÖVP und damit erleben wir jetzt schon mal die erste erhellenden Moment in diesem Podcast. Welche Parteifarbe hat Kurt Hohnsinner jetzt eigentlich den einstmals schwarzen, dann später türkisen gegeben? Weil bei den ganz türkisen war er eigentlich nie unbedingt mit dabei. Und weil du noch deine Lichtwagen spielst, will der Thomas Bauer was sagen.
Entschuldigung, ich möchte nicht die Partei aufhalten, aber einmal noch, weil ich ja nicht Grazer bin, kurz rückfragen. Hat sich jetzt, abgesehen von dieser basischristlich-kommunistischen Mildtätigkeit und der Selbstbeschränkung in den Bezügen und so weiter und eben dem sich kümmern um die sozial Benachteiligten, hat sich strukturell irgendwas ganz Sichtbares in Graz getan, seit die KPÖ regiert? Also ich bin ja immer nur so für eine Woche maximal dort und da war mir jetzt sozusagen infrastrukturell auch noch nichts aufgefallen. Aber gibt es sonst irgendwas, massive Budgetumschichtungen, irgendwas, wo man sagt, ah, da zeigt sich die Handschrift?
Ich persönlich würde aus meiner Beobachterrolle sagen, ja, allerdings weniger bei der KPÖ, sondern bei den Grünen, weil die schaffen es schon, ihre Agenda im Windschatten der LKK relativ gut umzusetzen, haben einige Zonen verkehrsberuhigt, haben Parkplätze rausgenommen, Flächenversiegelungen wieder aufgehoben, das eine oder andere Grünelement wieder in die Stadt reingebracht. Das glaube ich, das sollte man nicht unterschätzen, was da im Schatten, und ich kann es nicht anders sagen, im Schatten der KPÖ der Judith Schwenter gelungen ist. Für ihre eigene Klientel, der sie es versprochen hat. Klammer zu.
Okay, aber sonst das, weil ich weiß ja, ich meine, in Wien zum Beispiel, die ganzen, teilweise architektonisch auch herausragenden Gemeindebauten der Zwischenkriegszeit, waren ja finanziert durch Luxussteuern, die der Stadtrat Hugo Breitner eingeführt hat, die von Freund und Feind auch Breitner-Steuern genannt wurden. Und das waren relativ hohe Aufschläge für die Leute, die trotz Wirtschaftskrise immer noch das Geld locker sitzen hatten. Und das war eine der Hauptquellen für diese vielen Gemeindebauten. Sowas ist in Graz bisher noch nicht angedacht. Dass man irgendwie sagt, Muskateller Spritzer ist basic, aber Muskateller Sekt wird besteuert zugunsten des sozialen Wohnbaus.
Nein, das ist noch nicht angedacht, zumal es ja in Graz auch im Moment weniger um den sozialen Wohnbau geht, sondern mehr darum, die Mieten in diesen Wohnungen zu deckeln. Das wird gerade gemacht oder wurde gerade gemacht. Aber darüber hinaus, ich glaube ja. Ich glaube ja. Also zumindest ist der Deckel eingezogen. Ob er auch bleibt, ist die andere Frage.
Aber Deckel ist ein Deckel. Ne? Also genau. Ist was zum Herzeigen. Sagen wir da. Der Deckel, der ist von uns.
Wenn wir jetzt weiterreden, lieber Michi, suche einmal in deiner Lichtorgel inzwischen die Farbe von Kurt Hohnsinn heraus, weil der hat ja die einstmals schwarze ÖVP dann begleitet, als er Türkis geworden ist. Ich habe jetzt ein bisschen den Punkt verloren, wo diese Parteifarbe jetzt eigentlich also ist. Also er ist seit der Stadtrat ist tatsächlich ein bisschen ergraut, muss man sagen. Er ist jetzt kein Shaming des Haares, aber er hat schon jünger ausgeschaut in jüngeren Jahren, was eigentlich schlüssig ist. Aber ich sehe, du bist jetzt einfach in ein Grau abgedriftet beim Kurt Hohnsinner.
Naja, ich wähle so ein Mittelding, wenn man gelb auf dem Hintergrund nicht so gut sieht. Also es ist im Moment, wahrscheinlich wird es alle Borussia Dortmund-Fans freuen, aber es ist so eine Mischung aus Schwarz-Gelb, die man gewählt hat. Und die jetzt quasi...
Soll das die Monarchisten eher ansprechen oder die Bienenfreunde?
Das weiß ich nicht. Vielleicht möchte sich auch die Imker als neue Wählergruppe heranzüchten.
Weil die heimatlosen FDPler in Deutschland dürfen wir in Graz nicht wählen, überwiegend.
Doch. Also als EU-Bürger dürfen also den tatsächlich wählen. Das ist im Zuge, ja, also auf Gemeindeebene und auf Europaebene darfst du ja als nicht Staatsbürger, aber eben als hier Ansässiger mit Hauptwohnsitz tatsächlich im Gemeinderat wählen. Aber ich glaube trotzdem, dass es eine extrem spitze Zielgruppe ist, ehemalige FDPler, die in Graz leben und vielleicht noch nebenher Stadtimkerei so betreiben. Also 7, 8, 9
Aber Leute. Die sind wirklich zufrieden.
Ja, was man über Kurt Hohnsinner tatsächlich sagen kann, er ist ein sozialer Mensch. Also da ist er ja jemand, der kann mit LKK tatsächlich auf Augenhöhe konkurrieren. Er kommt aus dem Bereich der Behindertenbetreuung, also hat er auch wirklich tatsächlich mit Menschen in Sozialberuf gearbeitet. Das muss man sagen, ist in der ÖVP ja auch nicht so in der breitesten Masse der Beruf, aus dem heraus du ein politisches Amt anstrebst. Also der Fairness halber muss man ihm
das... Ich glaube, statistisch eher ein Ausreißer, ja.
Ja, vermutlich genauso spitz wie die FDP-Wähler. Du bist ja begeisterter Läufer, Michi. Hast du eigentlich den Kurt Hohnsinner jemals so auf der Laufstrecke gesehen, wie er behauptet, dass er unterwegs ist oder auch am Fahrrad? Er hat ja die vielleicht politische Erzählung, vielleicht aber auch Tatsachenbericht gebracht. Er ist mehr am Radl unterwegs als die Judith Schwenter.
Das hat er mal gesagt, ja. Nein, ich habe ihn auf meinen Laufstrecken bis jetzt noch nicht persönlich getroffen, aber was dem, also ich bin jetzt auch in keiner Läufergruppe, wo man sich das aufmachen würde und gehe halt so, wie es mich freut. Und scheinbar scheinen wir A, unterschiedliche Laufstrecken und B, unterschiedliche Zeiten zu haben. Wir sind uns dort noch nicht begegnet. Ich glaube, wir haben einmal lose ausgemacht auf einer Opernredoute, dass wir einen Grazathlon gemeinsam bestreiten werden, aber auch zu dem ist es noch nicht gekommen.
Der Grazathlon ist wie lang?
Na, der Grazathlon ist eigentlich ein Hindernislauf durch die Grazer Stadt. Also die Laufstrecke ist jetzt nicht wahnsinnig lang, aber du musst die über, weiß ich nicht, 20, 21 Hindernisse noch drüber wuchten, also, und weiterer Folge drüber quälen.
Autos, Roller.
Sowas, Baustellen, ja, also das.
Schulklassen auf Ausflug.
Ja. Aushubgruben des nicht fertiggestellten U-Bahn-Tunnels, solche Sachen. Aber das, da muss dann durch, ja.
Ja, aus dem, die U-Bahn ist ja, Verzeihung, aber aus der U-Bahn ist ja dann nichts geworden, ne?
Nein, noch nicht.
Aber ihr lebt der Traum noch, also in der ÖVP zumindest, wenn ich mich richtig erinnere, waren ja alle anderen gar nicht so angetan von der Idee. Aber ist das One Day, Dream the Impossible Dream, immer irgendwie noch auf der ÖVP-Forderungsliste, Agenda, Wahl?
Soweit ich weiß, bei der ÖVP nicht, aber bei den NEOS, dort ist es allerdings ein S-Bahn-Tunnel, der an die Universitäten führen soll. Aber ich finde ja, man könnte andere Projekte da durchaus hernehmen, wo vielleicht dann ein Traum lebt.
Man könnte sich eine verbindliche Zusage vom Elon Musk holen, dass er einen selbstfahrenden Boring Company Tunnel überall baut, dann weiß man wenigstens, dass das nie passieren wird.
Du hast schon die NEOS angesprochen. Philipp Beuntner ist ja, ich finde im Zivilberuf auch ein sehr interessanter Mensch, nämlich Komponist. Wir haben es schon erwähnt, du bist ein musikalischer Mensch, beziehungsweise du bist auch Musiker tatsächlich. Wie ist denn deine professionelle Einordnung von Philipp Beuntner? Hast du den schon jemals am Taktstock erlebt?
Als Dirigenten, nein, habe ich ihn noch nicht erlebt. Philipp Beuntner, muss ich auch sagen, da gibt's ja jetzt mehrere Artikel, die auch kursieren über ihn, dass er, sagen wir mal, wie formulieren wir das freundlich, durchaus cholerisch manchmal agiert, und laut Zitat einer, wobei ich glaube, ehemaligen mitarbeitenden Person ist es so, dass er sich nicht bewusst ist, wie das auf einen wirkt, wenn ein 2-Meter-Mann vor einem steht und wild mit den Händen fuchtelt und dabei Töne von sich gibt, wobei ich sagen muss, das ist vielleicht dann tatsächlich ein bisschen der Ausbildung geschuldet. Also für die 2 Meter kann er nichts und auf den ersten Blick wild mit den Armen und Händen fuchteln ist halt das, was der Dirigent einfach einmal macht. Ich kann es nicht genauer beurteilen als das, aber live erlebt habe ich ihn so noch nicht. Ich weiß nur, dass er sich einmal sehr wirksam vor eine Straßenbahn gestellt hat, um sie an der Abfahrt zu hindern, damit die Leute aus dem Schienenersatzverkehr in diese Straßenbahn noch einsteigen können.
Allerweil, aber das Wilde, vielleicht beim Dirigieren, ich meine, vielleicht kommt das noch so aus dieser Künstlergenie Phase zwischen weiß ich nicht, Goethe, Karajan und Klaus Kinski, dass einem Künstler, dessen Inneres vor lauter Kreativität zu bersten droht, man das verzeihen muss, wenn das Überdruckventil am Kochtopf dann gelegentlich unangenehm pfeift.
Meine Herren, ich will euch jetzt nicht irgendwie in euren kreativen Wortkaskaden unterbrechen, aber euch ist schon klar, dass ihr derzeit gerade an der Erzählung konstruiert, die Wolfgang Sobotka historisch freisprechen wird dafür, dass er ab und zu ein Choleriker war, wenngleich zu diesem Zeitpunkt Nationalratspräsident. Ich sag's euch nur, gell, dass ihr...
Und Dirigent, ja, vielleicht ist er einfach von der Vision heimgesucht worden, wie man die Eroiker mit vierfacher Orchesterbesetzung spielen könnte.
Oder nur von goldenen Bösendorfer.
Oder das.
Mit türkisen Intarsien. Das möchte ich immer wieder betonen. Da waren türkise Elemente drinnen, die alle Leute irgendwie übersehen haben, als sie dort waren. Aber egal. Jemand, der vielleicht auch übersehen werden könnte in der Zusammenstellung des nächsten SPÖ Gemeinderatsklubs, ist die Spitzenkandidatin Doris Campus. Sie wurde ja geholt, um die Partei da ein bisschen aus diesem, es ist nicht einmal mehr ein Loch, also es ist schon so weit unten, dass es schon irgendwie ein Brunnen ist oder so irgendwas, rauszuholen. Es wird ihr mutmaßlich nicht gelingen. Man rätselt, ob es vielleicht noch Platz 5 werden könnte oder vielleicht sogar Platz 4 am Tag der Wahl. Ist das eigentlich eine Aktion der übrigen Landes-SPÖ gewesen, um da eine Konkurrentin loszuwerden? Oder was ist da dahinter gesteckt, frage ich mich manchmal.
Vielleicht die Unterfrage, die ich dann an Michi weitergebe. Ist die steirische und im Weiteren ist die Grazer SPÖ so geeint, wie die Bundes-SPÖ.
Boah, das kann ich so gar nicht beantworten, muss ich da gestehen. Ich weiß nur, vielleicht ist es, um das vorher, was du gesagt hast, über den Herrn Apfelknapp, den Naumann merke ich mir, vielleicht hat man bei der SPÖ einfach auch versucht, dieses Spiel zu spielen, weil man sie auf Landesebene schon kannte und den Namen hat man sie dann schon gemerkt gehabt.
Die meisten Leute kennen sie dann aber vermutlich eher mit einem Wortverdreher, also Krampus oder Kampusch. Natascha Kampusch ist ja auch eine sehr prominente Österreicherin. Also ich weiß nicht, ob man da nicht einfach zu hart am Peak war, diese Assoziation zu spielen. Und mein Eindruck ist, sie geht nicht auf.
Ja, aber deswegen gleich zum Standesamt gehen und den Nachnamen auf, weiß ich nicht, Quittenjung verändern lassen, wäre auch ein bisschen viel verlangt.
Ist das ein Obst? Also Apfelknapp, ach du gute Güte.
Ja.
Da war ich schon, ne? Was? Fein.
Ja, noch ehe die Sonne untergeht, fällt der Groschen.
Ja. Aus beiden Obstsorten kann man Schnaps herstellen.
Müssen wir noch ganz kurz über das korruptionsfreie Graz sprechen, das ja auch eine Art Wahlbewegung ist. Oder werden die am Wahltag dann auch schon, sagen wir jetzt mal, in der Versenkung verschwinden?
Entschuldigung, frage ich jetzt, man merkt, ich habe ein bisschen viel zu tun gehabt, mich nicht so ordentlich vorbereitet wie sonst. Wie stehen denn die Prognosen derzeit für Außenstehende, nur dass ich so einen Überblick habe?
Die Prognosen
wissen, derzeit? Die Prognosen heißen nicht viel, aber wie ist es denn jetzt angesagt?
Also wenn ich es richtig im Kopf habe, ist angesagt, dass KPÖ gewinnen wird und ich glaube Platz 2 an die ÖVP fallen wird. Dahinter auf Platz 3 Grün. Um 4 und 5 matchen sich dann Neos und SPÖ. Das ist, glaube ich, die im Moment aktuelle Prognose.
Genau, ja. Die am Sonntag dann eh wieder hinfällig ist, weil dann haben wir ein Wahlergebnis.
Richtig.
Genau. Aber das korruptionsfreie Graz wäre ja praktisch FPÖ ohne den eben USB Korruption.
Ja, so kann man es benennen.
Und genau. Deswegen stehen die Chancen schlecht, oder? Sag's mal, weil ihr wohnst da, ihr spürt's das mehr, ihr habt so mehr Bauchgefühl dazu.
Naja, also die sind ja aus der alten FPÖ hervorgegangen, quasi, beziehungsweise von ein paar Leuten, die dann dort ausgeschlossen wurden, und sitzen jetzt noch in der Stadt, weil sie damals auf dem FPÖ-Ticket mitgeschwommen sind. Sie sagen zwar, sie werden den Clubstatus halten, ich glaube es aber nicht, ehrlicherweise.
Also das wird nicht belohnt, wenn man dann irgendwie sagt, na, das gefällt uns so nicht. Wir haben das uns überlegt und das mit der Korruption ist gar nicht so unser Hauptanliegen.
Ist gar nicht so gut.
Entschuldigung, Sie haben mich nicht gefragt, aber ich hätte zum Beispiel super als Slogan gefunden, sei kein Eierdodel, weil, wie heißt es nochmal, Korruptionsclub,
AfD.
Also, ja, ORD, ne?
Ja.
Also, Heinz, getreu mir jetzt zu sagen, lieber Thomas, die Truppe rund um Herbert Kickl wirst du mit diesem Reim nicht ablösen.
Schade eigentlich.
Ja, stimmt. Falls Sie sich noch mehr über die Grazwahl informieren wollen, schauen Sie rein in unsere Shownotes. Der wunderbare Stefan Wehrer hat alle Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten der ganzen Parteien, über die wir jetzt gesprochen haben, ein bisschen auf ihre Körpersprache analysiert. Da lernt man echt viel, auch über sich selber, weil manches Mal, muss man sagen, beobachtet man sich ja dann so in der Selbstreflexion und sieht, aha, vielleicht verhalte ich mich das eine oder andere Mal auch wie LKK oder Kurt Hohnsinner. Muss gestehen,
und,
ja.
Und will ich das? Will ich das ausbauen oder will ich das dämpfen?
Genau. Es ist auch ein Reflexionspodcast, den wir hier anbieten, möchte ich nur einmal betonen. Und jetzt aber reflektieren wir über das nächste Thema.
Oh my goodness.
Unser Korrespondent Peter Nonnenmacher hat in Großbritannien viel zu tun. Premierminister Keir Starmer ist zurückgetreten. Demnächst wird es einen neuen Regierungschef geben. Michi, du bist ja weltgewandt wie überhaupt sonst niemand. Ist dir das eigentlich auch sehr nahe gegangen, jetzt, was da in Downing Street Number 10 passiert ist?
Sehr. Also wobei, was mir noch näher geht, ist eigentlich das Schicksal der Katzen in 10 Downing Street. Weil es ja, glaube ich, seit 2011 einen Kater gibt in 10 Downing Street, der dafür verantwortlich ist, dass das Haus mäusefrei bleibt. Hat sogar einen offiziellen Titel. Es ist der Chief Mouser to the Cabinet Office. Und ich vermute ja fast ein bisschen mittlerweile, da der so viel Premierminister schon überlebt hat, wenn man so sagen möchte, dass das ein bisschen ist wie per Anhalter durch die Galaxis, weil dort sind es ja die Mäuse, die alles kontrollieren. Vielleicht sind es in Großbritannien die Katzen.
Man sagt aber ja allgemein, Katzen hängen mehr an Häusern als an Menschen. Also insofern hat er den richtigen Job, der Mauser. Ich nehme an, Keir Starmer geht's ähnlich. Also ich glaube, der war lieber blieben, aber das hat sich halt nicht ergeben. Aber ich muss sagen, ich meine, das ist natürlich eine von vielen und auch vielen selbst eingebrockten Problemen gebeutelte Insel, eine große, aber wo ich dann doch wieder ein bisschen neidig auf die dortige, wie soll ich sagen, vielleicht politische oder sei es einfach nur gesellschaftliche Kultur, war, als der neue Andy Burnham angetreten ist, hat jemand im Unterhaus geschrien, "He's not the Messiah!" Also, und das ist aus Life of Brian. Und er hat völlig richtig gesagt, Naughty Boy. Also wie es im Film auch weitergeht. Im Film ist es eigentlich, he's a very naughty boy, sagt die Mutter von Brian. Aber dass du im Parlament dich über einen eigentlich Pflichtfilm von Monty Python so locker, und er war schnell, der Burnham, also denkt mir, das ist eine Geistesgegenwart, die kann ich mir im österreichischen Parlament nicht einmal mit Hallo Dienstmann vorstellen.
Berechtigter Einwand. Ich würde jetzt nur noch kurz nachlegen zum Kater Larry. Auch in Österreich gab es mal eine offizielle Katze. Das war zu jener Phase, als Herbert Kickl Polizeipferde angekauft hatte. Da gab es den sogenannten Mieze-Leutnant, der hat da im Stall herum sausen dürfen und auch die Katzen, also den Katzendienst versehen, sprich Mausen fressen, die ist da irgendwie, ob der Pferdeäpfel angelockt worden sind.
Ja, der war sicher auch gefressen, wie das mit den Ibiza war.
Ja, angespeist ganz bestimmt. England hat aber noch ein anderes Problem, denn ein tatsächliches Stück legendärer Geschichte ging zu Ende. Forstexperten haben den wohl berühmtesten Baum der Welt nämlich in der vergangenen Woche für tot erklärt. Es geht um die mehr als 1000-jährige Eiche im Nottinghamshire Forest, unter der einst, und jetzt kommt's, Robin Hood mit seiner ganzen Truppe und gehaust hat, würde man jetzt mal sagen. Vielleicht hat er auch auf dem Baum gehaust, so ganz genau weiß man es ja nicht. Das Ding hieß The Major Oak, ist jetzt noch nicht weggeschnitten worden, aber wird demnächst halt einmal gemacht werden. Und Tatsache ist, warum ist der Baum nach 1200 Jahren eingegangen? Zum einen der Klimawandel. Es gab jetzt mehrere sehr, sehr trockene Sommer in Großbritannien. Andererseits sagt man auch, da kamen in den letzten Jahren so viele Besucher hin, dass das Erdreich rundherum so niedergestampft ist, dass die Wurzeln gar nicht mehr normal arbeiten konnten. Mich persönlich berührt, weil ich habe immer davon irgendwie so geträumt, Robin Hood zu werden. Also eher Pfeil und Bogen schießen. Also das Ganze mit der Umverteilung, das macht eh schon LKK. Das haben wir gesagt, das ist in Österreich abgedeckt. Aber so in der Natur zu leben, das... Unter einem Baum. Mir gefällt der Gedanke, auch wenn es irgendwie vermutlich kalt gewesen wäre in der Gegend.
Aber das finde ich auch ein bisschen erschütternd. Ja? Also erstens, dass man, es ist ja eigentlich wie Venedig. Ja? Also die Begeisterung dafür bringt es um. Also auch diese Eiche ist offensichtlich ein Overtourism-Opfer geworden. Gleichzeitig denke ich mir, naja, Gießen hätten es schon trotzdem können, wenn das schon ein nationales Monument ist, und da lehne ich mich jetzt sehr weit raus, aber ich habe im Hinterkopf, dass der älteste Baum der Welt eine Olive irgendwo im Nahen Osten ist. Ich glaube im Libanon, da würde ich mir aber jetzt nicht festlegen. Und die ist noch mal deutlich älter, aber auch da verlasse ich mich jetzt da nicht auf meine... also ich habe da mal ein Foto gesehen, das schaut eigentlich aus wie ein fantasievoll aus Rindenmulch zusammengezimmerter Klumpen, hat aber immer noch grüne Triebe. Vielleicht war es der älteste Baum Englands. Weil Oliven hätte sie dort eh nicht so lang gehalten. Und während du den Wahrheitsgehalt meiner Aussagen überprüfst, check, recheck, double check, es kommt ja jetzt, habe ich gelesen, habe aber keine Meinung dazu, ein Film ins Kino, wo der Robin Hood eigentlich als ganz normaler Strolch und Straßenräuber dargestellt wird, immerhin von Hugh Jackman.
Also der
Leider und der Robin Hood haben wir schon viel gehabt, ne?
Ja, richtig. Und es sind ja jetzt in England quasi auch beide Robin Hood Bäume dann tot. Also der echte und dann dieser Sycamore Gap Tree, unter dem der Kevin Costner damals geschossen hat. Den haben sie auch in einem Vandalismusakt umgeschnitten worden. Der hat es aber nur auf 150 Jahre geschafft.
Das ist auch faszinierend. Das war auch das erste, als in Österreich die älteste Rebe entdeckt wurde, mit einer auch nicht mehr existierenden Sorte, das war praktisch der Vater, die Vatersorte des grünen Veltliners. Mutter war, glaube ich, Traminer. Das wurde entdeckt, das war mindestens 500 Jahre alt, weiß man, kann man den Flurkataster nicht nehmen, das damals das letzte Mal ein Weingarten dort war. Und kaum wurde das entdeckt und gesagt, war toll, das haben wir jetzt gefunden, sind Typen gekommen, oder vielleicht auch nur ein Sautrottel oder eine Trotteline, ich weiß es nicht, man weiß es eben nicht, und haben den Rebstock zusammengeschnitten. Hat sich aber dann trotz dieses hohen Alters noch mit erfangt und man kann diese Traube jetzt sogar, ich glaube St. Georgener haben sie getauft, es wird sogar vinifiziert, aber noch nur in Minimengen. Aber was einen auf die Idee bringt, der Baum ist in der Zeitung, der glaubt, der ist, wer ein Wort, die schneide ich nieder. Das bleibt mir ein Rätsel.
Ja, falls Sie jetzt trotzdem auf eine Idee gebracht wurden, laut Wikipedia ist Old Kirko eine 9550 Jahre alte Fichte in Schweden der älteste Baum der Welt.
Oho, 9500 Jahre Respekt.
Ja, also,
jetzt nicht nix,
also ne? dagegen ist ja der Grönlandhai eine Eintagsfliege.
Kann man so sagen.
Je suis européen.
Der Klimawandel bringt aber auch andere europäische Länder, würde jetzt mal sagen, in ihren Grundfesten zum Beben. Frankreich. Da wurde jetzt nämlich an einzelnen öffentlichen Orten ein Alkoholverbot ausgesprochen, unter anderem entlang des Pariser Kanals Saint-Martin. Man machte sich nämlich Sorgen darum, dass die Leute dort so viel Bier stellen, dann in den Kanal fallen und dann ertrinken würden. Sie sind eh schon zuvor reingesprungen, bevor das Schwimmen dort überhaupt noch erlaubt war. Aber jetzt hat man es tatsächlich ausgeschafft, dass dort wirklich Ordnungshüter abgestellt werden, um diese öffentliche Ordnung zu wahren, damit die Leute sich dort nicht niederbürsteln. Also Michi, du bist ja als Sonderreporter sehr, sehr oft bei Volksfesten unterwegs in Kärnten und in der Steiermark. Könntest du dir das auch vorstellen, dass wir jetzt da, ob des Klimawandels, beim Villacher Kirchtag, um jetzt gleich mal ganz hart zu spielen, ein Alkoholverbot einführen, und was würde das dann für deine publizistische Arbeit bedeuten?
Boah, ich glaube, es wäre sehr schwer durchzusetzen, wenn ein Verbot wirklich käme, auf diese Festeln gesprochen. Wir würden vielleicht weniger Interviews führen.
Ja, und was wird dann
eigentlich? Oder die wären halt trockener im doppelten Sinn. Also, dass sie sagen, ja, ich komme daher, weil ich habe heute Abend sonst nichts vorgehabt. Und das ist dann gar nicht so lustig, wie wenn irgendein Gaudi-Bursch aus sich herausgeht.
Ja, das stimmt. Das nächste Mal.
Aber diese Kanäle, Entschuldigung, weil ja die sein, zwar nicht ganz rechtzeitig zur Olympiade damals, aber doch als beschwimmbar wieder beworben wurde, oder das große Ziel war. Diese Kanäle speisen sich aus der Seine, also die sind jetzt, ansonsten, wenn man jetzt nicht so nudelfett ist, dass man beim Auftauchen irrtümlich runtertaucht oder so, also die sind per se nicht gesundheitsgefährdend. Fragezeichen.
Es geht. Du solltest natürlich nicht trinken während des Schwimmens.
Aber du kriegst keine Amöbenruhe oder sowas, wenn du ausgelassen da reinhupfst.
Nein, das geht. Also, ich meine, hinterher abduschen, das soll man ja auch in jedem chlorverseuchten Freibad, also so gesehen, geht sich das schon aus. Der Punkt ist halt dort, dass es relativ wenig öffentliche Duschen gibt in dieser Kanäle.
Ja, sollte man mal auch nachdenken drüber. Aber mit den weggefallenen Parkplätzen wäre ja auch Platz für Duschkabinen eigentlich. Also Paris, wenn die das nicht eh schon gemacht haben, wer weiß. Weil das war ja schon so ein Prestigeprojekt, dass man in der Seine wieder schwimmen kann. Wogegen ich ja weiß, dass dort, wo ich aufgewachsen bin, so Donaukanal, Sauerlände, die Gegend und so, da gab es ja früher Schwimmbäder, die es dann lang mit gutem Grund nicht gab. Und es gibt immer so ein Munkeln, also es sind mehr so Geräusche, aber dass im Rathaus drüber nachgedacht wird, ob nicht eines Tages sogar der Donaukanal wieder sauber genug sein kann, dass der Donaukanal trotz seines wenig einladenden Namens vielleicht unsere Seine wird.
Du, der Herr Apfelknab, hätte sicherlich Ideen dafür.
Das möchte man in Graz ja auch.
Aber gut, in der Donau war er gut, vielleicht hat es im Donaukanal auch was angeschwappt.
Michi, was meinst du, eine zweite Karriere des Herrn Apfelknapp am Montag, die er dann starten könnte, nachdem er ja mutmaßlich nicht Bürgermeister werden wird?
Puh, also da würde ich mich lieber nicht so weit hinauslehnen, weil sonst schwimmen mir da auch die Fälle weg. Das mache ich nicht.
Gut. Gehörst du auch zu diesen Leuten, die mit ihren Prognosen Unglück auslösen? Also
ja.
Zu den ganz wenigen Sportarten, wo ich, wenn ich es einmal im Fernsehen erwische, dann auch nicht wegschalten kann, obwohl ich selten gezielt aufdrehe, ist Boxen. Und ich kann mich erinnern, ich habe vor vielen, vielen Jahren einmal im Fernsehauftrag gemerkt, es ist Olympiade, also die Olympischen Spiele, ich weiß, bevor wir wieder Zuschriften kriegen, dass das die Olympiade der Zeitraum dazwischen ist, und habe eben Boxen erwischt, ein paar Kämpfe hintereinander und habe doch recht zielsicher jedes Mal, wenn ich mich aufgrund stilistischer Überlegenheit für einen der beiden Kontrahenten entschieden habe, mit anschauen können, wie der entweder K.O. gegangen ist oder die letzte Runde furchtbar Watschen bezogen hat. Also seither habe ich das Gefühl, ich kann das ein bisschen beeinflussen und ich stelle dieses Talent aber nicht auf die Probe.
Na, ich beeinflusse das eher in anderer Richtung. Es gibt ja diese Art Fußballfan, wo ich dazugehöre, der dann sagt, immer wenn ich ins Stadion gehe, verlieren wir. Also seitdem halte ich mich vom Stadion fern.
Wer Sonntag gewinnen wird, das sehen Sie natürlich auf www.kleinezeitung.at. Klicken Sie dann rein, dann haben Sie unmittelbar die Ergebnisse der Grazer Wahl. Und am Sonntag können Sie aber auch bei uns ein wunderbares Video auf der Website sehen. Der Michi Großschädel hat sich nämlich einfach mal wieder unter dieses wilde Partyvolk gemischt. Und zwar er wird sich gemischt haben werden. Also die Grammatik ist jetzt wirklich komplex.
Ja, vor Zukunft, ne?
Ja, genau. Jedenfalls wird man dort dann sehen, wie der Michael Christopher Streeter in Graz war. Ist auch beeindruckend, würde ich jetzt mal sagen, die Interviews, die er dort führen wird, weil es gibt ja in Graz noch kein Alkoholverbot. Hinzukommend kommt natürlich der Klimawandel, die Leute sind wirklich aufgehitzt, werden sich vielleicht irgendwie abkühlen oder auch nicht. Ich glaube, es wird sehr, sehr spannend werden. Und falls Sie mehr Interesse an Michi Großschädel haben, rein professioneller, kabarettistischer Natur natürlich, weil wie erwähnt, er ist Jungvater, klicken Sie in die Shownotes rein. Wir haben natürlich dort auch die Links zu seinen nächsten Shows, wo Sie sich Tickets checken können, genauso wie vom Thomas Maurer oder natürlich auch ein Abo von der kleinen Zeitung, weil in den nächsten Tagen werden wir dann analysieren, was ist denn wirklich aus den ganzen Spitzenkandidaten worden, wer muss zurücktreten. Sie kennen dieses ganze Spiel und Parteigremien rundherum. Wir werden da live dabei sein, werden über alles berichten. Das heißt, ein Abo tät sich tatsächlich auszahlen. Ich kann es nur immer wieder betonen.
Ja, und ich sage noch, sollten Sie das Video tatsächlich, wenn Sie das Video sehen werden, werden Sie es anschließend gesehen haben.
Ja, vom Christopher Street, hier reden wir noch. Michi, magst du noch was sagen?
Ich mag eigentlich nichts mehr sagen, nein.
Du könntest meine Mutter noch grüßen.
Ja, ich könnte natürlich, das kann ich auch machen. Ich grüße natürlich auch eure beide Eltern und alle Eltern, die uns zuhören sowieso.
Ja, und deine Frau und deine Tochter.
Damit es ein Gesicht hat.
Genau.
Tschüss.